Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlichst willkommen zu unserem Salon, wo wir hier unter uns laut denken werden und uns die Frage stellen werden, wer ist das Volk? Ist das nur die, die behaupten, sie seien das Volk, die sagen, wir sind das Volk? Wenn sie das Volk sind, wer sind denn die anderen, die übrig gebliebenen? Oder wer ist das Volk in Polen, in der Türkei, woanders, im ganzen Europa, verschiedene Völker? Naja, also verschiedene Begriffe und verschiedene Bedeutungen kommen vor. Ich heiße Banu Güven, ich bin Journalistin, ich bin in der Türkei aufgewachsen und lebe immer noch in der Türkei, in Istanbul. Ich möchte mich sehr kurz vorstellen, ich habe zweimal aus politischen Gründen meine Arbeit verloren, kürzlich im Oktober wieder. Ich gehöre der Gruppe von Menschen, die von dem Präsidenten manchmal als Volksverräter, oder öfter in letzten Zeiten als Spionen und auch Terroristen bezeichnet wird. Ich bin keines. Und ich würde gerne, bevor wir anfangen, sagen, dass alle meine Kollegen und Kolleginnen in der Türkei und Deniz Yücel ist ihnen bekannt natürlich, dass sie alle möglichst schnell freigelassen werden sollten, weil Journalismus keine Spionage ist. Den Unterschied zwischen den beiden Begriffen werden wir den Präsidenten beibringen. Das werden wir machen. Also, Deniz Yücel muss freigesetzt werden, wie alle anderen Kollegen und Kolleginnen. Das möchte ich ganz stark wieder betonen. Wir haben hier Teilnehmer. Eine von denen kennen Sie schon sehr gut. Aber ich werde hier anfangen. Hier sitzt Katarzyna Wielgas-Kolimowska. Sie war lange in Berlin als Direktorin des Polnischen Instituts tätig, aber sie wurde von der Regierung entlassen, weil sie Aktivitäten, kulturelle Initiativen geplant hat, organisiert hat, die der Regierung nicht so gut gefallen sind. Also drüber werden wir noch sprechen. Ich habe das richtig formuliert, glaube ich. Und sie lebt jetzt in Berlin. Auf meiner linken Seite sitzt Dr. Martin Roth. Martin war der allererste nicht britische, aber auch deutsche Direktor in einem Nationalmuseum in Großbritannien, und zwar in Victoria and Albert Museum. Ich weiß nicht, ob Sie sich die Ausstellung zum Beispiel von David Bowie besichtigt haben. Also das war auch zu seiner Zeit. Nach 5 Jahren hat er sich entschieden, nach dem Brexit-Votum Großbritannien zu verlassen. Wieso? Das werden wir ihn fragen. Und hier direkt neben mir sitzt Katja Riemann. Sie ist eine Schauspielerin, eine brillante Frau. Aber sie ist nicht nur eine Schauspielerin, die einfach diesen Job nur macht. Sie denkt nach, sie macht sich Sorgen. Und seit 1999 ist sie aktiv in Vereinen und Organisationen, die sich um Menschenrechte kümmern, wie Amnesty International. Sie ist auch eine Botschafterin von UNICEF. Und ich würde gerne mit Katja anfangen und sie fragen, was für Gedanken sie hat, wenn man sie die Frage stellt, wer ist das Volk?
Vielen Dank. Oh, muss ich das hier anmachen?
Ja, ich glaube, Sie können das Mikrofon jetzt so
okay, nehmen. Okay, jetzt kann man mich hören. Schönen guten Tag. Ja, ich habe einfach mal einen Text geschrieben, den würde ich Ihnen jetzt gerne vorlesen, wo ich versuche, meine Gedanken zu formulieren auf die Frage, wer ist das Volk? Was ist ein Volk überhaupt? Eine Gemeinschaft doch, würde ich als Nicht-Soziologe, Ethnologe denken. Eine Gemeinschaft von Menschen, die verbunden ist durch was? Einen Ort, eine Sprache, durch Geschichte oder Klima? Per Definitionen bezeichnet der Begriff eine ethnische Gruppe von Menschen beziehungsweise die Bevölkerung des zu einem Staat gehörenden Gebiets. Emotional betrachtet macht es für mich persönlich einen Unterschied, ob man von Volk oder Bevölkerung spricht. Bei ersterem sehe ich sofort die Fäuste der Nationalsozialisten, die geballt werden, wenn vom deutschen Volk die Rede ist. Sowohl im Englischen als auch im Französischen übersetzt man Volk mit Nation, Nation oder People, Peuple, Leute, Menschen. Völlig andere Baustelle. Das Wort Nation gibt es auch im Deutschen und da weiß ich dann irgendwie eher, was es bedeutet. Die Nation, die sich zusammengefunden hat an einem Ort, die sich für die Verbesserung des Lebens und Zusammenlebens einsetzt und voraussichtlich denselben Passport hat. Manche haben auch zwei. Manche haben ihn noch nicht so lange oder haben ihn gerade erst beantragt. Die Nation bildete eine Lebensgemeinschaft an einem Ort, deren Grenzen man auf einer Karte sehen kann. Im besten Fall Grenzen, die man bei einem Spaziergang zu Fuß überqueren kann, weil das Wetter gerade günstig ist. Das Wort Volk ist irgendwie blutig. Blutrecht statt Geburtsrecht. Fatal, dass es ausgerechnet in Deutschland noch immer so ist. Das Wort Folk hingegen, das sich exakt gleich schreibt, nur mit F, weckt bei mir Bilder von Menschen, die in bunter Kostümierung Gitarre spielen. Ich denke an Ländliches, nicht an Kriegerisches. Die Wortwurzel, lerne ich, kommt vom germanischen Fulka. Und das, bitte sehr, bedeutet Kriegsvolk. Da haben wir es. Fulka, full, voll, gefüllt, geschüttet, ein Haufen, eine Menge. Ein Volk ist letztlich also nur ein Haufen Leute. Wer sagt nun, wer da mitmachen darf? Wie kommt man in die Gruppe rein? Sich zu dem Haufen dazustellen? Gewandert sind die Menschen seit ehedem, Völkerwanderung, von den deutschen Landen nach Indien, Indogermanen. In Rumänien und Italien oder in Finnland und Ungarn gibt es einen ähnlichen Sprachstamm. Da ist doch auch gewandert worden. Und das größte Wandervolk der Erde, die Juden, sind ein Volk und hatten über 2000 Jahre kein Land, in dem sie sich sammeln konnten. Sie haben ihre Identität über Religionszugehörigkeit definiert und hauptsächlich mit ihrem Gott gehadert. Man braucht eine Gruppe, um sich zugehörig zu fühlen und nicht einsam zu sein. Ich kenne das aus eigener Erfahrung aus endlosen Schulzeiten. Da war ich niemals zugehörig. Es war ausgesprochen unschön und hat dennoch meine Sinne und mein Denken geschärft, weil ich zu einem Individuum wurde. Die Gruppen, die sich definieren über Ausgrenzung, sind Gruppen, bei denen ich jedenfalls auf keinen Fall mitmachen möchte. Jetzt stehen da Menschen, die sich Volk nennen und die schöne Erinnerung an eine der außergewöhnlichsten friedlichen Revolutionen zum Erlöschen bringen, indem sie sich den Slogan von 1989 geklaut haben, der seinerzeit dazu führte, eine geteilte Stadt, ein geteiltes Land, ein geteiltes Europa und den Kalten Krieg zu beenden. Sollen wir wieder die Mauer bauen? Oder Israel nach Mecklenburg-Vorpommern zaubern? Dann gäbe es dort bald blühende Landschaften, schätze ich. Innerhalb der Nation gibt es nun ein Volk, das sich über Ausgrenzung definiert, über Zerstörung dazu und dem die Öffentlichkeit eine Bühne bietet und somit kostenfreie Werbung. Was ist mit dem Volk, dem man den grausamen Titel Gutmensch gegeben hat? Jenen älteren Damen, die vor laufender Kamera geweint haben, weil sie als Kind selbst Flucht erlebten aus Ostpommern, Schlesien und so weiter. Die das Gefühl des Fremdseins so gut kennen, dass sie viele Dekaden danach noch immer beginnen zu weinen und die vor Ort sind, die sich kümmern, die zugeneigt sind, die ehrenamtlich und immer wieder kommen. Es gibt sie, überall in diesem Land. Sie haben nur keine Bühne mehr. Die Öffentlichkeit ist froh, dass die Willkommenskultur beendet ist. Noch so ein brutales Wort. Es mag einen Grund geben, dass die Wortwurzel germanisch ist und Kriegsvolk bedeutet. Ein Haufen von Soldaten sozusagen. Vielleicht stehen dort Krieger, die Krieg wollen, die die Not wieder heraufbeschwören möchten, weil in der Not die Definition eines guten, individuellen Lebens klarer gefasst werden kann. Weil Deutsche gut in Krisen sind, weil sie ihre Sternstunde im Aufbau eines zerstörten Landes hatten. Wenn wir in 70 Jahren zurückblicken auf das Heute, werden unsere Enkel sagen, was habt ihr gemacht? Wo wart ihr? Was war eure Haltung? Es war doch alles sichtbar, es war doch offensichtlich, überall in Europa. Es ging so weit, dass in einem Land das Nein abgeschafft werden sollte, kurz vor einer Wahl, in der man lediglich mit Ja oder Nein abstimmen konnte. Wo waren die Künstler, mag man dann fragen, die doch immer die allerersten sind, die verschwinden, entweder weil sie emigrieren oder weil man sie auslöscht. Wo sind heute die Freunde aus der darstellenden und bildenden Kunst, die ihre eigene Bühne errichten und Haltung beziehen? Was jene, die sich als Gruppennamen Volk ausgesucht haben, was sie wollen, ist eindeutig. Sie brennen, sie wollen etwas. Ausgrenzung zum Beispiel. Was wollen wir? Terminologisch ausschließlich im Negativum zu formulieren, führt letztlich nirgendwo hin. Wir müssen sagen, was wir wollen. Und vielleicht ist es gar nichts Neues. Vielleicht ist es das, was wir bereits errungen haben. Demokratie, Sozialdemokratie gar, individuelle Freiheit, Meinungsäußerung und Zugang zu Bildung. So Sachen halt, die man vielleicht erst dann wertzuschätzen scheint, wenn sie einem entzogen wurden. Ich kann sagen, was ich will. Ich will in einer Demokratie leben, wie Sokrates sie vor tausenden von Jahren fantasierte. Eine, die Hand in Hand geht mit Kunst und Ausbildungsstätten, weil man denken können muss, um Demokratie und Freiheit zu ertragen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Katja. Also du hast hier von einem Land gesprochen, wo das vor einer Wahl steht, ne? Ja oder das Ja oder Nein sagen wird, ne? Also so ein Land kenne ich. Ich komme aus so einem Land. Vielleicht ist es das Land, ich weiß nicht. Also ein Referendum, das hört sich vielleicht sehr demokratisch an, nicht? Aber wenn was passiert, wenn 51% sagen wir mal Ja zu einem Präsidialsystem sagt und behauptet, dass sie seien das Volk? Und wenn die übrigen 49% Nein sagen und sie haben das Recht, sich so zu nennen? Oder, tja, also das bringt vielleicht noch andere Fragen mit sich. Und solche Fragen und Sorgen hat sich damals auch Martin gemacht, ne, vor dem Brexit. Also ich glaube, dass es ein Problem ist mit, also Referenden mag ich nicht. Ich weiß nicht, was Sie davon halten, Martin. Und ich würde Sie gerne fragen, was für Sorgen Sie sich damals gemacht haben vor dem Brexit-Votum und ob Sie auch drüber ein bisschen mehr elaborieren könnten, wie Sie diese Entscheidung, Großbritannien zu verlassen, getroffen haben.
Ja, also erstmal vielen Dank, danke für die Einladung, freut mich hier zu sein. In Sachsen fühle ich mich dann doch immer noch ein bisschen zu Hause, nachdem ich lang genug in Dresden gearbeitet habe. Schön wieder ein bisschen vom Akzent zu hören, selbst wenn das hier kein Sächsisch ist, was Sie da hören. Ich finde, was Katja gesagt hat, war absolut richtig in jedem Wort und mit jeder Bezeichnung, weil wir uns künstlich wahrscheinlich aufgeschürt von irgendeiner Propaganda uns in Diskussionen hineinbewegen, die keine echten Diskussionen mehr sind. Irgendjemand muss das Interesse haben, diese Propaganda in Gang zu setzen, diese Maschinerie. Und Katja hat es ja wunderbar formuliert, allein an dem Wort Volk festgemacht. Katja, das war wohl der Dreh- und Angelpunkt, wie wir uns auseinanderdividieren lassen oder was wir uns erzählen lassen oder wer plötzlich von sich glaubt, das sei das Volk. Ich bin getrieben, das müssen Sie mal einfach abnehmen. Und ich glaube, dass wahrscheinlich 99% derjenigen, die hier im Raum sind, ähnliche Erfahrungen haben. Ich bin getrieben von dem, was meine Eltern und Großeltern erlebt haben im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Egal, ob es jetzt durch Flucht und Vertreibung ist, egal, ob es jetzt durch Kriegseinflüsse ist. Meine Mutter ist ohne ihren Vater aufgewachsen. Sie war drei Monate, als er in der Nähe von Verdun schrecklich zu Tode kam. Der Bruder kam fürchterlich zu Tode 45, obwohl er eigentlich nicht mal im Krieg war, nur in den letzten Wochen. Wir sind alle mit dieser Geschichte aufgewachsen. Wer hier ist und nicht von dieser Kriegsgeschichte immer noch betroffen ist, sei es in der Erinnerung oder wie auch immer, möge wirklich die Hand heben, weil ich nicht glaube, dass es irgendjemand gibt, nicht nur hier in Deutschland, sondern in Polen, in England, in den alliierten Staaten, egal wo. Und es gab viele Länder, die uns geholfen haben, dürfen wir nicht vergessen, Türkei, die Flüchtlinge aufgenommen hat damals und vieles andere mehr. Wieso vergessen wir so extrem schnell? Das kann einfach nicht wahr sein. Also selbst wenn Sie jetzt immer mehr Einblick bekommen in meine Familienverhältnisse, aber ich rede auch relativ viel in der Presse drüber, weil ich denke, es ist wichtig. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Mein Vater hat einmal gesagt, sag nicht immer ganz, sag nur einfach. Und das heißt, ich war 7, als meine Großmutter starb, und meine Großmutter sagte, ihr werdet es nie vergessen, ich wünsche dir, dass du nie einen Krieg erlebst. Und das haben wir geschafft bis heute. So, das, was uns verbindet, ist der Frieden. Und ich glaube, es gibt einfach kein höheres Gut. Und ich werde alles dafür tun, in meinem ganzen Leben, solange ich hier sein darf, mich dafür einzusetzen, dass ein Frieden erhalten bleibt.
Danke. Sie haben auch mal gesagt, dass die Idee von Europa für Sie Frieden bedeutet,
genau.
Oder?
Genau, das ist es. Ich habe Zivildienst gemacht, weil ich nicht keine Waffe in die Hand nehmen wollte, nachdem was die Familie erlebt hat. Und meine Eltern waren meine Großeltern waren gewiss nicht im Widerstand, nicht falsch verstehen. So, und was für mich wichtig war, war dieses Thema, wir setzen uns für den Frieden gemeinsam ein. Deshalb war für mich Europa, das ist von Mitterrand dieser Satz, wer sich für den Nationalismus einsetzt, setzt sich für den Krieg ein letztendlich. Hat etwas anders gesagt. Aber das ist das, was mich umtreibt, jetzt mit 62, zu sagen, lasst uns um Gottes Willen diesen Frieden erhalten. Und deshalb war der Grund, als diese Brexit-Debatte aufkam, ich habe es das erste Mal gespürt bei einer Podiumsdiskussion im Victoria and Albert Museum in meinem eigenen Haus, als es um ein Europa-Thema ging. Damals war Stephen Shakespeare, das ist der Besitzer einer Umfragefirma, war mit auf dem Panel, und Stephen sagte, seid euch nicht so sicher, dass der Brexit nicht kommt. Und da waren viele Journalisten, und ich habe in die Runde gefragt, Damen und Herren, glauben Sie, dass Stephen recht hat? Und keiner hat dagegen gesprochen. Und das fand ich das erste Mal ziemlich überraschend. Das zweite war ein Bild in der Financial Times von Dresden, diese Galgen reserviert für Angela Merkel und Sigmar Gabriel, die von meinem ehemaligen Museum, den alten Meistern, aufgebaut waren. Das hat mich vor ein paar schockiert. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Zu sagen, vor den alten Meistern, der Inbegriff der Aufklärung, naja, Aufklärung ist ein Wort, aber doch der Inbegriff der Aufklärung in der Kunst, das kann nicht wahr sein. Und das dritte war dann polnische Kollegen, die bei mir waren, die gesagt haben, Martin, wer nicht jetzt was sagt, wird nie mehr was sagen können. Wir merken es in Polen gerade, wie einer nach dem anderen rausfliegt, bevor er sich traut, was zu sagen. Und diese Momente haben in mir nennen Sie es Zivilcourage, nennen Sie es Feigheit, was immer das ist, zu sagen, als Deutscher gehe ich lieber zurück nach Deutschland und mache dort irgendwas, weil ich kann nicht in London sein und auf die Straße gehen und gegen die Regierung arbeiten in einem Land, das ich eigentlich sehr schätze, in London, das ich wirklich liebe, habe dort gern gelebt, außer dass es zu teuer ist, aber ansonsten ein fantastisches Land, aber trotzdem können wir nicht akzeptieren, was da momentan passiert, deshalb bin ich wieder hier und setze mich sehr für das Thema ein, das wir heute haben.
Danke. Und Sie nennen sich vor allem ein Europäer dann, ne?
Also das ist ja kein Beruf, sondern...
als Identität.
Identität würde ich mich Europäer nennen, ja, genau. Aber mit dem Beruf ist ganz witzig. Ich versuche gerade, meine Würde zu bewahren ohne Visitenkarte, weil mich natürlich jeder fragt, und Herr Roth, was ist das Nächste, was Sie machen werden? Und ich sage, nein, wirklich nicht. Ich will nicht. Nichts mehr ins operative Geschäft. Lieber mit Ihnen reden. Aber Herr Roth, sagen Sie uns, was machen Sie denn als Nächstes?
Also Sie haben ja eben gesagt, dass Ihre polnischen Kollegen von ihren Arbeiten herausgeflogen sind. Hier haben wir eine erfahrene Kollegen, würde ich schon sagen. Sie waren ja Direktorin von einem Institut hier. Sie haben die Erfahrung auch gemacht, aber Sie sind nicht die Einzige. Also was Sie hier erlebt haben, ist ein Beispiel von den Endergebnissen, die durch die Politik der polnischen Regierung jetzt herauskommen. Was will die polnische Regierung und die Wähler, die diese Regierung unterstützen, damit erreichen? Also hat dieses Ziel auch mit diesem Verständnis von dem Volk oder der Nation, je nachdem, also wie man das in Polen nennt, was zu tun? Katarzyna.
Ja, ich wollte noch zurückkehren an diese Bemerkung von Herrn Roth, dass es hier gewisse Kräfte ins Spiel gesetzt wurden. Also wenn man das beobachtet, was in Europa passiert, aber nicht nur in Europa, auch in den Staaten, wir haben natürlich stärker populistische Tendenzen überall. Und was die Populisten machen, und das hat mit dem Begriff Volk was zu tun, die versuchen, allein Vertretungsanspruch für das Volk nur für sich zu nehmen. Das heißt, wenn man die nicht wählt, wenn man nicht mit den Populisten, wenn man nicht für die stimmt, wenn man mit denen wenn man die kritisiert, man ist aus diesem Begriff Volk unmittelbar ausgegrenzt. Das heißt, man ist kein Volk mehr. Es gibt nur ein Volk. Deswegen mag ich diesen Begriff Volk eigentlich nicht. Ich finde ihn, er ist ja zu einem dubiosen Begriff in der letzten Zeit mutiert. Also das ist, das muss man verstehen, die Populisten, finde ich, das ist aufschlussreich, was Jan-Werner Müller in seinem Buch Was ist Populismus geschrieben hat. Ich kann das Buch nur empfehlen. Also die wollen eigentlich das Volk nicht vertreten. Die bevormunden das Volk. Die wissen, was das Volk, also die glauben zu wissen, was das Volk will, und die setzen es einfach durch. Und das machen die in Polen, das machen die in Ungarn, das wird wahrscheinlich Marine Le Pen in Frankreich versuchen zu machen. Es hat Geert Wilders gerade ja nicht geschafft, in die Regierung zu kommen, aber wer weiß, das nächste Mal vielleicht. Und jetzt dieser Begriff, wie ich das schon gesagt habe, ist eine Ausgrenzung. Das heißt, es gibt so verschiedene Schichten der Gesellschaft, die eigentlich keine Recht mehr haben, vertreten zu werden. Und darunter natürlich auch die sogenannten Nestbeschmutzer. Das ist auch ein schöner Begriff aus den alten Zeiten.
Aus Polen, also
nicht. Nee, das ist halt überall, glaube ich. Also in Deutschland auch,
gibt es
ja
auch? Ach so.
Nestbeschmutzer. Und das sind die Leute, die einfach die Regierung kritisch beobachten. Oder, versuchen einfach Fragen zu stellen. Und was mich auch interessiert, und das finde ich auch, das ist auch in Polen und in Ungarn klar geworden, weil dieser Anspruch der Vertretung, dieser Alleinvertretungsanspruch, ist nun zum Teil, also die Politiker, die populistischen Politiker, die wissen genau, dass die den Anspruch eigentlich nicht haben. Sonst hätten die den Staatsstreich nicht durchziehen müssen. Das heißt, die vertreten nicht das ganze Volk, das wissen die. Und deswegen müssen sie auch dann später Gesetze ändern, damit die in der Zukunft wieder gewählt werden, damit die auch die Macht über die Justiz haben, über auch über die Kunst und Kultur. Und das ist hier mit Kunst und Kultur auch interessante Frage. Was ist eigentlich Kunst und Kultur für diese, die steht relativ hoch auf dieser Prioritätsliste bei den Rechtspopulisten, weil die genau wissen, dass sie zu einem ist, ist Kultur so ein Ort, wo man verschiedene Optionen ausspielen kann und versuchen zu finden, so einen Begriff, das alle Leute vielleicht zusammenbringt. Auf der anderen Seite ist Kultur aus, auch ein Mittel, einfach ein Volk zu bilden, zu aufzubauen für die Zukunft, weil die wissen natürlich, dass das alles ein Prozess ist, also es ändert sich schnell in der Gesellschaft alles, also es kann sein, dass die in 4 Jahren nicht wieder gewählt werden, dann müssen sie einfach die Prozesse in Gang setzen, die sie auch garantieren werden, dass die an der Macht bleiben. Und das finde ich auch spannend, das passiert gerade in Polen auch, was man aber, also ich glaube, es ist ein, in Deutschland, das, das kommt ja nicht in den Zeitungen, muss nicht unbedingt so klar vor, also durch eher. Also es, es gibt natürlich die Regierung, also die Regierungsebene in Polen, wo es eigentlich alles schon gleichgeschaltet worden ist, um schon wieder den Begriff aus den alten Zeiten zu nutzen. Und weil das ist ja, darüber werden wir wahrscheinlich noch später sprechen, über diese Begriffe, Lügenpresse, Parasiten, Flüchtlinge, also gleich Flüchtlinge. Also es ist schon, also ich finde, es ist in der Sprache auch sehr sichtbar, worauf die sich beziehen. Und dann, es gibt auch diese kommunale Ebene. Und die ist in Polen noch nicht gleichgeschaltet. Es gibt diese Welle von Protesten und was interessant ist, wenn die Leute auf die Straßen gehen und protestieren, die sind nicht das Volk. Das ist nicht das Volk, das protestiert gegen die Regierung. Das sind die Nestbeschmutzer. Das sind die Verleumdner,
Volksverräter.
Volksverräter und so weiter.
Volksfeinde.
Genau. Also das ist auch interessant, wie sie mit der Sprache die Realität gestalten. Und jetzt ist es die Frage und eine große Frage, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Was macht man eigentlich? Wie reagieren wir als Kulturmanager, Kulturleute, Schauspieler, Museumsleiter und so weiter? Und Sie, die Sie so zahlreich hier gekommen sind, das heißt entweder wegen Katja Riemann oder hoffentlich wegen des Themas. Das ist, wie reagieren wir darauf, dass unsere Sprache eigentlich vereinnahmt wurde und jetzt wir dürfen diese Begriffe nicht mehr benutzen?
Ja. Ja, also was dann das Volk bedeutet in verschiedenen Ländern, wann der Begriff benutzt wird. Es gibt ja Unterschiede da, also geschichtliche Unterschiede. Wie ist das in Deutschland zum Beispiel? Wieso hören wir jetzt öfter den Begriff oder Begriffe, die das Wort Volk auch in sich haben, wie wir sind das Volk oder Volksverräter und so weiter. Was wird damit gemeint und woher kommt das? Was für Gründe gibt es, diesen Begriff so oft zu benutzen jetzt in Deutschland? Okay, Flüchtlinge, aber also ein bisschen tiefer, also in Tiefe elaboriert. Würden Sie dazu was sagen, Martin?
Also ich glaube, dass es so ein paar Themen gibt, die, über die wir gerade schon zum Teil geredet haben, aber die man vielleicht nochmal anfassen müsste von der anderen Seite. Hören Sie mich? Ist das an?
Ja? Sie müssen das Mikrofon sehr...
ganz nah
ja,
an.
Okay, ist besser.
Verschluckt man beinahe. Der eine Punkt ist, dass es in der Tat sowas gibt, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Thema Propaganda. Und da sind wir einfach nicht gefeit. Also diejenigen, die sich ein bisschen mit Geschichte auskennen, wissen, dass wir in Deutschland einfach in den 20er Jahren eine Phase hatten. Ich würde nicht sagen, dass sie ähnlich ist. Aber dieser Umgang mit, die gehören dazu, die gehören nicht dazu. Dieses, ich habe Angst vor der Zukunft. Ich sollte eigentlich politisch was machen. Man kann es nicht akzeptieren, was da draußen passiert. Aber ich sage lieber nichts, weil meine Kinder wollen auf die Universität oder ich habe Karriereabsichten oder wie auch immer. Also alles das, was uns alle zu so ein bisschen Opportunisten macht, das ist natürlich schon ein Problem, das wir heute wieder haben. Also keiner traut sich richtig aufzustehen und laut was zu sagen. Ich schätze das sehr. Lassen Sie mal bitte die Schauspielerin bei Frau Riemann heute weg. Katja, wenn ich das sagen darf. Was Katja macht, ist, sie engagiert sich als UNICEF-Botschafterin. Sie engagiert sich in vielen anderen Bereichen, unter anderem bei diesen Freunden der offenen Gesellschaft, bei denen ich auch relativ aktiv bin. Es gibt einfach momentan extrem viel zu tun. Nicht immer nur diese großen Gesten, sondern einfach im Alltag. Also ich glaube, das Wichtigste, was wir gerade erreichen können, ist es, dass Sie alle wählen gehen bei der nächsten Wahl. Bitte gehen Sie einfach wählen. Und wählen Sie irgendeine demokratische Partei. Wir sagen Ihnen nicht, oder ich sage Ihnen nicht, was Sie wählen sollen. Bitte nicht. Aber wählen Sie eine demokratische Partei und gehen Sie alle wählen, bitte. So, das ist schon mal das Wichtigste. Da gehört noch gar nicht viel dazu, außer einem Kreuzchen. Und Ja sagen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich habe eigentlich in den letzten Wochen erst verstanden, in Gesprächen mit türkischen Freunden, dass was gibt, was mir früher nicht so bewusst war, eben vielleicht wieder in 20 Jahren. Ich habe eine Promotion gemacht über Kulturpolitik in 20er und 30er Jahren und habe deshalb so eine Deformation professionell. Ich beziehe mal alles gleich auf die 20er und 30er Jahre. Aber der Punkt ist das, dass Systeme gibt bei uns zurzeit, die mit Demokratie spielen. Also Erdogan sagte wohl, das habe ich jetzt erst gelernt, dass Demokratie für ihn nicht das Endziel sei, sondern der Zweck, um zu einem Endziel zu kommen. Endziel ist auch so wieder so ein deutsches Wort.
Das hat er schon vor langer Zeit gesagt, ja.
Aber das ist, wenn man das kapiert, sagt das viel. Also ich würde nicht sagen, dass Trump genauso ist, aber vieles, wenn man hört, was er genau sagt, geht in die gleiche Richtung. Das ist kein demokratischer amerikanischer Staat mehr, aber man sucht sozusagen Methoden, die Demokratie ähnlich sind. Marine Le Pen, wir haben schon gesagt, also wir haben viele Beispiele momentan in Europa, wo ich sagen muss, es gibt einfach Regierungen, die nehmen demokratische Ziele nicht ernst, sondern spielen damit. Und da muss man gegenhalten. So, jetzt nochmal, bei vielen Vorträgen oder auch bei Ausstellungen selbst, man selbst so eine Ausstellung wie David Bowie, die ja wirklich ein Riesenerfolg war, hat einen politischen Hintergrund gehabt. Wir haben Ausstellungen gemacht, jetzt zum Schluss über die 60er Jahre und die Werte der 60er Jahre, über Toleranz und Solidarität und wo sind diese Begrifflichkeiten hingekommen und so. Also da ging es um Popmusik zum einen und um politische Ziele zum anderen. Das sind Themen, die betreffen uns alle. Und das sind nicht nur politische Themen. Also ich bin einfach sehr dafür, dass wir den Politikern nicht die Aufgaben wegnehmen, sondern dass wir sie unterstützen, dass wir sie wirklich unterstützen im Durchsetzen von demokratischen Zielen.
Also das ist... Stimmt zu, ja. Ja, also das war ein sehr wichtiger Punkt und ein Teil vielleicht der Antwort, die Sie auch gesucht haben eben. Was können wir machen? Was könnt ihr machen? Vor allem im Herbst wählen gehen, ja. Aber ich glaube, Sie möchten auch etwas dazu sagen, aber ich könnte noch eine Frage vielleicht stellen. Vielleicht ist der andere Teil der Antwort, vielleicht liegt dieser Teil auch da in einem möglichen Gespräch mit denjenigen, die populistische Rhetorik einkaufen, also die damit einverstanden sind, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, nicht unbedingt mit den Extremisten, aber mit den Leuten, die sich jetzt zu Reaktionäre werden, die einst Revolution für Revolutionäre gehalten worden sind, aber jetzt als Reaktionäre vor uns stehen und diese also populistische Annäherung gut finden.
Also das ist natürlich immer die Frage, wo kommt man ins Gespräch mit denjenigen, die sich von uns unterscheiden. Also jetzt sind wir hier und das ist toll, dass so viele Menschen hier sind und bestimmt auch aus allen möglichen Ecken. Aber ganz sicherlich haben wir jetzt nicht zwei konfrontative Seiten, wo wir sagen, hier sitzen dann Demokraten und da sitzen dann die Menschen, die Sie gerade näher beschrieben haben. Das ist natürlich immer die Frage, wie kommt man tatsächlich ins Gespräch? Aber ich glaube, das, was Martin gesagt hat, dass man natürlich eine Haltung trotzdem zeigen muss, um diese wieder zu multiplizieren. Ja, um sowas, also einen anderen Geist gesellschaftlich relevant zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich wollte noch nur einen Gedanken sagen zu dem, als Sie gerade fragten, also woher kommt denn das, dieser Populismus oder das Reaktionäre? Und ich habe da so viel drüber nachgedacht, weil ich das so traurig finde, dass sich Sachen so simplifizieren und wiederholen, wo ich doch denke, dass gerade in Deutschland wir in einer Gesellschaft und einer Kultur leben, wo wir allerdings die Augen aufmachen und in die Geschichte gucken und es die Bildung dafür gibt und man sich immer wieder auch in allen verschiedenen Künsten damit beschäftigt, im Gegensatz zu anderen Ländern, die, was weiß ich, bis heute, Sie wissen ja, was ich meine, also immer noch Dinge leugnen, die geschichtlich passiert sind. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo man das, was man gelernt hat aus der Geschichte, eigentlich anwenden sollte. Also man kann ja jetzt nicht mehr sagen, die Zeiten werden sich ändern, vielen Dank, sondern die haben sich schon geändert. Wir sind mittendrin, dass sich gerade was ändert. So, und jetzt haben wir uns das alles angeguckt und retrospektiv, das habe ich ja auch geschrieben, weiß man ja ganz viel. Und ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen sind, sehe das ja auch in meinem Umfeld, sagen, ist ja Wahnsinn, wie kann das sein? Was machen wir denn jetzt? So, und ich denke, erstmal bewegen. Bewegung ist erstmal immer gut, ne? So Stillstand ist ja todesnah sozusagen. Also, und jetzt, ich will auch nicht so lange reden, mein Gedanke ist eigentlich nur der, dass ich glaube, dass ganz viel mit Identität zu tun hat. Also die Frage, gerade in Deutschland, mit der Geschichte zu sagen, wer bin ich, was bin ich und darf ich das sein, was ich bin? Also das ist ja erstmal nicht so schön, dass man jetzt so eine Geschichte mit sich rumschleppt. Ne, Sie haben das gerade gesagt, ich kenne das eben auch aus meiner Familie, gut, das ist jetzt, ich habe sozusagen Glück, weil es eine Opfergeschichte ist, weißt du, aber was ist mit all den Leuten, die wissen, was da ihre Großeltern oder Urgroßeltern, je nachdem, wie alt man jetzt heute ist, so, was die, also, die, es gibt einen riesigen Riss in der Identität in dieser Nation.
Ja. Also ich denke, dass alle, also in unseren Ländern mit verschiedenen geschichtlichen Hintergründen verschiedene Arten von Angst auch vor uns kommt. Also die Angst, diejenigen, die sich als Volk nennen, in der Türkei haben und oder in Polen und in Deutschland, sie haben mit dieser Geschichte auch etwas zu tun. Und also das Gefühl von Sicherheit spielt auch eine sehr große Rolle, glaube ich, bei diesem Rechtsruck. Ich weiß nicht, ob Sie übereinstimmen. Also wenn Sie damit übereinstimmen, also was würden Sie sagen? Also über Deutschland, über auch vielleicht über Polen? Wovon fürchten sich diejenigen, die so der Reaktion nach rechts rücken?
Also ich kann jetzt nicht sagen, wovor sie sich fürchten. Aber ich fand das interessant, wenn ich jetzt nicht über Polen oder Deutschland sprechen darf, sondern ich fand das interessant. Ich war in einem in einer Arbeitsgruppe mit Briten über Brexit im Kulturbereich. Die sind ja alle total am Boden. Also sie wissen nicht, wie es weitergehen soll, weil das Geld von der EU eigentlich eine sehr große Rolle gespielt hat im Kulturbereich. Das ist halt, was sie erzählen. Und was ich interessant fand bei diesen Gesprächen ist, dass wenn man über Brexit denkt, dann ist Brexit eigentlich nicht ein Nein für die EU gewesen, sondern ein Nein für die Globalisierung. Also ich finde es auch, das trifft auch Polen und Ungarn und vielleicht andere Länder auch zu, dass man eigentlich am liebsten zu den Zeiten, zu den goldenen Zeiten zurückkehren würde, wo es alles einfach gewesen ist. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass 1920 in Deutschland irgendwie einfach gewesen ist. Diese Zeit oder 1919, in Polen auch nicht. Der Staat war jung und man musste auch drei Teile zusammenführen. Das war keine einfache Zeit. Aber es gibt irgendwie ein Bild von Zeiten, wo man sich einfach orientieren konnte, wo man einfache Werte auch identifizieren konnte. Und ich fand das. Es gibt ein schönes Bild in einem Buch von Sigmund Baumann, wo er schreibt, man in Internetzeiten steht man von einer Wand. Also man hatte früher einen Bücherkanon. Man konnte, man wusste, welche Bücher man zu lesen hatte, um ausgebildet, also so als Bildungsbürger zu werden, ja. Und jetzt steht man von einer Wand und man kann keine Wahl treffen, weil man nicht weiß, was gut, was schlecht ist. Man ist, man hat auch keine, Orientierungspunkt mehr. Und ich glaube, dass das, was dahinter steckt, ist genau dieses Gefühl. Okay, ich will aufgehoben, also abschotten, die Grenzen zumachen, dann sind wir unter uns. Und dann wird alles gut, was natürlich totaler Blödsinn ist. Es wird nicht gut und es wird auch nicht einfacher werden.
Das ist ja auch, also das war ein widersprüchliches Bild eigentlich. Ich glaube, Vorsitzenden von den rechten und rechtsextremisten Parteien, die so gerne von dem Volk und Nation und so weiter sprechen, und sie sich abschotten möchten, sich mal in Deutschland getroffen haben. Also auf der anderen Seite streben sie auf so ein auf so eine Isolation und auf der anderen Seite stehen sie alle zusammen. Also wozu das führt? Also es gibt immer widersprüchliche Bilder, ne? Und ja, ne? Also sie ja, Sie möchten dazu was sagen, oder?
Das ist extrem viel Widersprüchliches. Also das ist das, was mich im Prinzip auch stört. Ich will nochmal zu dem zurückkommen, was Katja gesagt hat, aber auch Katarzyna. Der Punkt ist, dass wir mit ein paar Dingen konfrontiert werden, die wir vorher nicht so gekannt haben. Das eine ist Geschwindigkeit. Als wir wir hatten eine Ausstellung zu diesem Thema 60er-Jahr-Revolution, Widerstand, Toleranz, Solidarität, eben als ich ging. Die Ausstellung wurde im Juli eröffnet. Kürzlich gab es zur Schließung der Ausstellung einen Bericht in der Süddeutschen Zeitung, mit dem ich eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis hatte, in dem sie mich aber doch ziemlich kritisiert haben, um zu sagen, ich hätte nichts gegen Trump gemacht in der Ausstellung. Sie sagen, na hallo, im Juli wussten wir noch nicht mal, dass Trump Präsident werden wird. Also da wurde mir erst wieder bewusst, welche unglaubliche Geschwindigkeit wir gerade haben in diesen Veränderungen. Das ist der eine Punkt. Also bis wir richtig reagieren, ist auch schon wieder irgendwas passiert. Das muss uns auch irgendwie bewusst sein, dass wir plötzlich ein Umsetzen haben an öffentlichen Ereignissen. Also wieder bei der Türkei, wieder das Thema Faschismus, diese Vorwürfe, Anschläge, jetzt der nächste, wir gewöhnen uns an diese Anschläge, sie passieren einfach da. Also es ist plötzlich eine Schlagzahl in der Öffentlichkeit, die wir vorher nicht gekannt haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite hängt nicht direkt damit zusammen, aber irgendwie doch. Weil, nur weil Sie sagten, man kann ja mit den Leuten reden auf der anderen Seite. Nein, kann man nicht.
Ob man das machen kann oder soll.
Nein, mache ich auch nicht. Das habe ich lange genug gemacht. Ich war so lange in Dresden, um einfach in Dresden auch ganz früh mitzubekommen. Ich bin 90 nach Dresden. Um früh mitzubekommen, wie dieses ganze ziemlich rechte Thema aufkam und die Politiker nichts dagegen gemacht haben, muss man noch dazu sagen. Das ist der Punkt. Die Christdemokraten haben das viel zu lange akzeptiert. Wir wollen nicht über Parteien reden heute. Aber der Punkt ist, man hätte früher was machen müssen, man hätte früher was machen können. Jetzt sind wir in der Propagandamaschinerie drin. Ich meine, allein dieses Pegida-Verhalten mit dem nur brüllen und nicht reden, allein dieses, man will gar nicht den Diskurs. Nee. Im Gegenteil, ich finde, mittlerweile ist was anderes notwendig, nämlich einfach, dass wir uns untereinander auch vergewissern, dass wir zumindest im Großen und Ganzen was Ähnliches denken. Das, finde ich, ist plötzlich extrem wichtig. Ich war eingeladen, um in der Semperoper den Laudatio zu halten für einen Bürgermeister aus Kalabrien, der einen Friedenspreis bekommen hat, der sein kalabresisches Dorf aufgemacht hat für Flüchtlinge, und mittlerweile leben da 1200 Flüchtlinge und 1200 Kalabresen und 500 Flüchtlinge. Ein unglaublicher Mann. Und eine zweite Familie hat ihren Familiengrab in Sizilien für Flüchtlinge geöffnet, die auf der Überfahrt gestorben sind. Das ist eine unglaubliche Geste, eine witzige Geste. Und dann haben sie sogar noch die Familie gefunden, wo dieses tote Mädchen herkam, aus Äthiopien, die in Norwegen leben und so weiter. Das sind irrwitzige Geschichten. So, da müssen wir hin. In der Semperoper gab es 800 Leute, die Standing Ovations gebracht haben für den Bürgermeister und für diese Familie mit dem Grab. Das fand ich wichtig, dass da plötzlich mal, ich habe das Gefühl vorher nicht gekannt, dass da plötzlich mal unter 800 Leuten, und in Dresden ist ja wirklich so oft in der Öffentlichkeit angegriffen wird, dass da 800 Leute zusammenstehen und sagen, ja, genau das wollen wir, in die Richtung wollen wir gehen. Also, anstelle davon einen vollkommen sinnlosen Diskurs zu suchen, der nichts führt, bin ich gerade eher dafür, dass diejenigen, die ähnlich denken, sich zusammentun und auch in die gemeinsame Richtung gehen.
Danke. Also Sie haben gesagt, wir sollten jetzt vielleicht nicht über die Parteien reden, aber ich muss eins sagen, ich glaube, überall in Niederlanden, hier in Deutschland, in der Türkei, haben die Parteien, die sich demokratisch nennen, eine große Verantwortung. Also sie dürfen nicht von Faschismus und von rechtsextremisten Ideen mitgeschleppt werden. Also politisch haben wir gesehen, dass einige Sozialdemokraten hier und da einige Äußerungen gemacht haben, wo sie denken, ups, also sagt er oder sie das jetzt? Also das ist eine Gefahr, und es gibt eine große Verantwortung von auf den Schultern von Regierungen, die anders denken oder behaupten, dass die für ein Europa sind. Also wir Journalisten, wir berichten über Fakten. Wir machen auch Reportagen, wo wir unsere Beobachtungen schreiben, über unsere Beobachtungen schreiben, und das bringt etwas. Also Sie können sich dann etwas vorstellen, eine Szene oder wie jemand sich fühlt in einem bestimmten Zustand und so weiter. Aber die Künstler, diejenigen, die Kunst herstellen, sie, glaube ich, haben eine größere Fähigkeit, und ein sehr wichtig, vielleicht ein wichtigeres, eine wichtigere Rolle zu dieser Zeit zu spielen, weil viele sich, glaube ich, gefühlsmäßig hier entscheiden. Also sie haben auch von einem Gefühl geredet und so weiter. Also wir sehen so viele widersprüchliche Bilder, und wenn man über die Endfolgen von Brexit jetzt diejenigen fragen würde, die Ja gesagt haben, würde man sich überraschen. Also weniger Information, aber sehr viel Gefühl spielt eine Rolle bei vielen
Entscheidungen. Was könnte dann die Kunst, Kultur was für eine Rolle könnte dann die Kunst und Kultur spielen? Das würde ich auch gerne fragen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen möchten.
Reagiere immer ein bisschen allergisch darauf, wenn man sagt, ihr seid jetzt wichtiger als die. Wir leben ja in einer Demokratie. Also wenn Sie jetzt sagen, als Journalistin, ihr Künstler, ihr seid wichtiger, dann sage ich, das stimmt nicht. Ne? Das ist ja, darum geht es ja, ja. Wir sind nicht alle gleich, aber wir sollten alle die gleichen Rechte haben und auch die gleichen Pflichten in einer Demokratie. Und darum habe ich das in diesem Text gesagt und Martin, Sie hatten das ja auch nochmal wiederholt, angenehmerweise, dass wir alle natürlich in der Pflicht sind, als allererstes anzufangen zu denken, um eine Haltung zu generieren, die man im besten Fall dann auch sich traut, öffentlich zu sagen oder auch in einem kleineren Raum. Das ist ganz wichtig, denn was dann beim Brexit passiert ist, ist, dass 82% der alten, ja, der alten Männer, sag ich jetzt mal, bestimmt haben über die Zukunft von den jungen Menschen. Meine Tochter hat auch studiert in London und ich finde, und darum bin ich sehr froh, dass da eine Gruppe von Jungs auf dem Boden sitzt, von jungen Männern, weil um die geht es. Ja, und wir dürfen nicht darüber bestimmen, und das ist ja eine Scheißegal, ob sie jetzt Künstler sind oder Journalisten oder irgendjemand anders, weil die Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, das ist das, was mich auch berührt. Aber diese Leute, die tatsächlich jeden Tag weiterarbeiten und sich kümmern und Sachen machen und keiner erfährt es, die haben keine Bühne. Aber die Leute, die draußen stehen und irgendwelche Scheiße rufen, die kriegen die Bühne. Warum kriegen die Bühne? Entziehen ihm die Bühne. Das ist Werbung. So hat Donald Trump gewonnen, weil unentwegt über ihn gesprochen wurde. Über jeden beschissenen Satz, den er gesagt hat. Ja, anstatt dass man wirklich darüber spricht, wie es auch sein könnte. Und ganz sicherlich ist das feinstofflich. Das ist eben nicht so grob. Das ist das Problem. Ja,
eine die Demokratie machen gerne Schlagzeilen.
Demokratie ist halt kompliziert und schwierig und kompliziert auszuhalten manchmal. Man muss sich eben anfangen zu denken, miteinander zu sprechen. Und das ist in jeder Mannes- und jeder Frau Sache, das zu tun. Und das ist jetzt erstmal piepegal, ob man da Künstler ist oder Maurer. Finde ich.
Okay. Also kann jeder was dazu tun. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten und Katharina, Sie wollten auch was dazu sagen. Okay. Wir müssen Schluss machen. Ein letzter Satz oder zwei?
Nein. Ich wollte nur sagen, also darauf, also zurückkehren auf das, was schon Katja und Martin auch gesagt haben. In Holland ist es nur möglich gewesen, die Populisten, ich würde nicht sagen zu besiegen, aber zumindest die Freude ein bisschen kleiner zu machen, weil das Volk hat gezeigt, dass das, was sie unter Volk verstehen, kein Volk ist. Das in Österreich auch. In Österreich zuerst. Also das heißt, je mehr Leute sich an den Wahlen beteiligen, desto weniger Chancen die Populisten haben, um dann später zu sagen, aber wir vertreten euch alle. Und wenn ihr uns nicht gewählt habt, dann seid ihr kein Volk. Also das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit.
Vielen, vielen Dank, weil Sie mit uns hier gesessen sind. Und eine Frage war, ob Europa immer noch fähig ist, sich zusammenzuhalten. Unsere Antwort wäre ja. Weil Sie auch hier sind, weil so viele gegen Pegida stehen und gegen alle ähnliche Initiativen, die versuchen zu exclude, zu andere auszugrenzen. Vielen Dank, weil Sie gekommen sind und uns zugehört haben. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.